Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haaskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und heute geht es mal wieder um das Thema Rechtsdurchsetzung. Meine Kollegin Gabi Bernhardt ist hier. Hallo Gabi.
Hallo Niklas.
Und Gabi hat drei spannende Fälle mitgebracht, die zeigen, wo im Alltag Verbraucherrechte verletzt werden und was wir als Verbraucherzentrale dagegen tun können. Also wir sprechen ganz konkret heute einmal über irreführende Preiswerbung und über erzwungene Gutscheinkäufe bei Reservierungen im Festzelt. Und fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Beispiel an. Da geht es nämlich um Ware, die so gekennzeichnet ist, als wäre das ein ganz tolles Schnäppchen. Ist es aber am Ende gar nicht. Was war da los?
Naja, wir haben Beschwerden bekommen über einen Prospekt von einem großen Discounter aus Baden-Württemberg.
Wie heißt der nochmal?
Lidl. Und Lidl hatte jetzt in seinem Prospekt für Kleidungsstücke geworben mit einer Marke. Camp David, Socks ist wahrscheinlich bekannt, also zwei Marken. Und hat Sonderpreise angekündigt oder günstige Preise angekündigt und hat dazu Bezug genommen auf eine unverbindliche Preisempfehlung. Diese unverbindliche Preisempfehlung war durchgestrichen, es waren prozentuale Preisreduzierungen angegeben und der neue günstige Preis, zu dem die Verbraucherinnen diese Ware kaufen können. Vielleicht ganz kurz, unverbindliche Preisempfehlung, ist klar,
ja,
was es ist.
Sag mal ruhig.
Ja, also das ist eigentlich eine marktgerechte Orientierungshilfe. Also der Hersteller oder der Importeur sagt den Anbietern, den Verkäufern in Deutschland zum Beispiel, diese Ware könnt ihr für den und den Preis verkaufen, wenn ihr wollt. Das ist so der angemessene Preis, den ihr dafür verlangen könntet. Also dann heißt das aber auch immer, eine unverbindliche Preisempfehlung ist der Preis, der von allen Anbietern verlangt werden kann. Und dann sind wir schon beim Knackpunkt hier in der Sache.
Genau, weil erstmal klingt es ja immer so, also diese Gegenüberstellung mit der unverbindlichen Preisempfehlung, das sieht man ja relativ häufig in verschiedensten Formen. Aber es klingt ja immer erstmal so, als eben, wie am Anfang gesagt, würde ich dann ein Schnäppchen machen, ne? Weil es besonders günstig ist.
Ja, genau. Man hat den Eindruck, man kann eine Ware, die sonst deutlich teurer ist oder die von Mitbewerbern deutlich teurer angeboten wird, weil die sich an der marktgerechten Orientierungshilfe, der UVP, orientieren, günstiger kaufen. Ja, aber dazu muss es halt diese UVP auch geben. Und Lidl hat jetzt in seinem Prospekt nicht nur eine sehr hohe UVP von 99 irgendwas Euro angegeben, sondern hat auch noch gesagt, ja, ich verkaufe das Produkt exklusiv. Ja, dann gibt's aber keine Preise von anderen.
Was heißt exklusiv in dem Fall? Also
ja, exklusiv heißt nur, ich verkauf's.
Okay.
Ich habe die Ware für mein Unternehmen hergestellt bekommen, nur ich, Lidl, vertreibe diese Produkte.
Dann braucht es also gar keine unverbindliche Preisempfehlung, weil es diesen Markt gar nicht gibt, auf dem
genau,
das dann
genau
Orientierungshilfe sein könnte. Sag nochmal kurz, du hast gesagt, 99 Euro wäre die angebliche unverbindliche Preisempfehlung gewesen. Und zu was wurde es dann verkauft?
Naja, dann war eine Prozentangabe von 69% reduziert da und von 29 irgendwas sollte das Produkt dann verkauft werden. Das ist schon eine erhebliche Preisreduzierung von dieser angeblichen unverbindlichen Preisempfehlung, die der Hersteller für angemessen erachtet.
Genau. Und das finden wir problematisch und sind rechtlich dagegen vorgegangen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern, was denn nochmal das Problem aus unserer Sicht daran eigentlich ist.
Naja, der Verbraucher wird über die Günstigkeit der Ware getäuscht. Denn wenn es diese unverbindliche Preisempfehlung gar nicht gibt, weil das Produkt exklusiv vertrieben wird, dann erweckt diese 99 Euro bei den Verbraucherinnen, die angesprochen werden, den irrigen Eindruck, boah, ich kann jetzt was 99 Euro eigentlich wert ist, für 29 Euro kaufen, das ist ein echtes Schnäppchen, da muss ich zuschlagen. Das ist irreführende Preiswerbung dann.
Okay, also weit nachvollziehbar. Was haben wir dann gemacht?
Unser Weg ist immer der gleiche. Wir mahnen erstmal außergerichtlich ab und sagen, wir finden das nicht richtig. Dann sagt der Anbieter, den wir abgemahnt haben, in ganz vielen Fällen, nee, das ist schon richtig. Und dann gehen wir zu Gericht. Dann
okay,
klagen wir.
So war es auch bei Lidl jetzt.
Genau. Wir haben zwei Punkte aufgenommen in unserem Verfahren. Einmal diesen Preisvergleich mit der unverbindlichen Preisempfehlung, die nach unserer Meinung für ein Exklusivprodukt nicht existiert. Und wir haben aufgenommen den Preisvergleich, was Lidl ganz viel macht, mit einer Standardverpackung. Weil wir gesagt haben, was ist eine Standardverpackung? Wer soll wissen, was eine Standardverpackung ist? Warum ist es dann günstiger?
Mhm.
Das erstinstanzliche Gericht hat uns Recht gegeben im Hinblick auf den Preisvergleich mit der Standardverpackung. Im Hinblick auf die unverbindliche Preisempfehlung hat das erstinstanzliche Gericht unseren Antrag abgewiesen. Wir sind dann jeweils in Berufung gegangen, sowohl Lidl als auch wir, sind zum Oberlandesgericht und das Oberlandesgericht hat uns umfänglich recht gegeben.
In beiden Punkten.
Genau, und hat gesagt, das ist irreführend. Was soll der Hinweis, Preisvergleich mit der Standardverpackung, so das OLG wortwörtlich, lässt den Verbraucher ratlos zurück. Und der Preisvergleich mit einer UVP, die nicht existiert, ist einfach irreführend und geht nicht.
Okay, also so gesehen.
Erstmal schön, ja, dann hat das Oberlandesgericht auch die Revision nicht zugelassen, aber Lidl hat jetzt nicht Zulassungsbeschwerde eingelegt. Das heißt, Lidl sagt, das ist eine Frage, die muss unbedingt vom Bundesgerichtshof geklärt werden.
Ach so, das Oberlandesgericht hatte gesagt, das gar nicht zum BGH, weil ist ja klar. Okay. Und das wird jetzt noch entschieden aktuell? Oder
genau,
wie ist
das hängt jetzt beim Bundesgerichtshof und der Bundesgerichtshof wird dann entweder die Nichtzulassungsbeschwerde zurückweisen und wird sagen, nee, das OLG hat das schon richtig gemacht. Oder der Bundesgerichtshof sagt, nee, das ist eine interessante Frage, die will ich selbst entscheiden und dann wird der Bundesgerichtshof entscheiden.
Okay, gibt es da irgendeine Tendenz, kann man gar nicht sagen, ne?
Nein, kann ich gar nicht sagen. Ich vermute, dass der Bundesgerichtshof es zulassen wird und entscheiden wird, denn die Frage mit UVP ist immer wieder spannend momentan und ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, da möchte ich auch was dazu sagen.
Okay, genau, weil wir haben noch ein paar andere Verfahren mit UVP, das können wir vielleicht nochmal so am Rande erwähnen. Da sind Amazon, Mediamarkt, glaube ich, mit dabei.
Aldi.
Da geht es aber nicht um diese Geschichte, die wir hier hatten, ne, dass es eben ein Eigenvertrieb sozusagen ist und es demnach gar keine UVP geben bräuchte oder dürfte, sondern bei den anderen geht es eher um diese Preisreduzierung.
Vielleicht ja genau, da geht es jetzt einfach um die Frage, ist es ein Preisvergleich, der zulässig ist nach dem Gesetz oder ist es eine Preisreduzierung? Und wir sagen immer, wenn ich mit einem durchgestrichenen Preis, also ich streiche die UVP durch, dann sage ich ja, ich biete es günstiger an, die gilt für mich nicht. Und ich habe eine prozentuale Preisermäßigung noch angegeben in allen diesen Fällen, die wir gerade klären, ist noch -50% und was weiß ich dabei. Und wir sagen, dann ist es kein Vergleich mehr, sondern dann ist es eine Reduzierung. Zumindest erweckt es den Eindruck einer Reduzierung. Und dann muss ich den günstigsten Preis der letzten 30 Tage auch angeben. Aber das ist jetzt nicht der Schwerpunkt in dem vorliegenden Verfahren von
Lidl. Okay, aber dazu findet man sonst noch, wen es interessiert, Informationen bei uns auf der Webseite. Das ist auch ganz spannend, weil ich glaube, das machen sehr viele, dass sie mit der UVP als ja Durchstreichpreis werben sozusagen, weil der Vergleich wäre zulässig. Also wenn ich nur da hinschreiben würde, UVP ist so und so und jetzt kostet so und so.
Genau, das war ein typischer Vergleich. UVP gilt, ich habe es einen anderen Preis, passt.
Okay, aber nach unserer Auffassung nicht erlaubt ist durchstreichen, Prozent daneben reduzieren.
Einen neuen Rotpreis und alles billiger.
Ja. Okay, ja, spannend. Okay, aber erstmal so weit zu Lidl ist ja im Prinzip erstmal ein ganz gutes Ergebnis für Verbraucherinnen und Verbraucher, weil ich glaube, wenn sich das durchsetzt, dann wäre damit ein großes Ärgernis zumindest in Teilen weg, was immer wieder dazu führt, dass man darüber getäuscht wird, was für eine Art von Ermäßigung es da tatsächlich gibt. Du hast aber noch einen anderen Fall mitgebracht, bisschen anders gelagert, hat nichts mit UVP zu tun, aber auch damit, dass eben Kunden unserer Meinung nach dann darüber getäuscht werden, wie hoch die Ersparnis tatsächlich ist, die sie bei dem vermeintlichen Schnäppchen machen können.
Ja, das ist ein bisschen ein komplizierter Fall. Also wir wissen ja inzwischen alle, dass die ganzen Discounter und die Anbieter gerne mit Apps werben. Was habe ich den Vorteil von einer App? Ich erhalte als Nutzer einer App Preisvorteile. Glaube ich, denke ich, bekomme ich auch wirklich vielleicht, weiß ich nicht. Dafür bekommt der Anbieter Daten von mir und hat vielleicht eine gewisse Kundenbindung des Verbrauchers, der Verbraucherin an das Unternehmen, weil ich natürlich dann eher in ein Ladengeschäft zum Einkaufen gehe, wo ich die App habe, wo ich dann denke, ich bekomme günstigere Angebote als App-Nutzer.
Was ja im Prinzip erstmal gängige
soweit,
Praxis in Ordnung ist.
Soweit okay. Jetzt haben wir aber den Punkt, dass viele Anbieter für ihre App ja auch werben. Also die versuchen in ihren Prospekten darzustellen, natürlich, wenn du App-Kunde bist, kriegst du irgendein Produkt günstiger. Auch okay, wenn der Gesamtpreis für den Nicht-App-Nutzer angegeben wird und den Preis für den App-Nutzer angegeben wird, wenn man also gucken kann, so zahlt der, der die App hat, so zahlt der, der keine App hat, der Grundpreis entsprechend angegeben ist, okay, alles fein. Aber jetzt haben wir hier eine neue Variante. Hier wird nur eine Ersparnis angegeben. Also es wird angegeben, wenn du die App hast, bekommst du so und so viel Cent erlassen für den Preis, dass das Produkt eigentlich kosten würde, aber den Preis selber, den kennst du nicht.
Also das ist in der App eines Supermarkts, ich glaube Edeka war
es. Es ist im Prospekt
beworben.
Okay. Und es soll im Grunde dazu animieren, dass ich mir die App auch hole.
Ja.
Und in der App selber wird auch damit geworben. Da wird nur die Cent-Ersparnis angegeben, aber nicht der Preis. Was ist die Folge? Einmal, ich treffe vielleicht die geschäftliche Entscheidung, mir die App zu holen, weil ich denke, ich kriege alles günstiger, aber ich weiß gar nicht, was die Ware normalerweise kostet. Ist es wirklich günstiger als beim Mitbewerber? Ich weiß es
nicht. Also nochmal nur zum Verständnis, da ist ein Produkt abgebildet und mit Bild und Bezeichnung des Produkts und dann steht daneben 50 Cent weniger für Nutzer der App. Aber ich weiß gar nicht, ob es 3, 5 oder 10 Euro kostet.
Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ich tatsächlich spare. Also ich könnte jetzt dazu verleitet werden, zu sagen, oh je, ich muss mir auf jeden Fall die App holen. Mit der Folge, dass ich dann natürlich meine Daten auch preisgebe, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich wirklich was davon habe, im Endeffekt, im Vergleich zum Beispiel einem anderen Anbieter. Und der andere Punkt ist der, ich gehe in den Laden rein und sage, ich möchte mir das Produkt kaufen, aber ich weiß gar nicht, was es kostet. Also meine geschäftliche Entscheidung ist dann nicht der Kauf des Produktes, sondern die geschäftliche Entscheidung, die ich treffe, ist, ich gehe in den Laden, ich nehme das Auto, fahre zum Laden und will das Produkt kaufen oder ich hole mir die App. Und das ist das, was wir sagen, die geschäftliche Entscheidung muss ich informiert treffen. Und informiert treffe ich die Entscheidung nicht, wenn ich weiß, was ich spare auf irgendeinen Preis X, den ich nicht kenne. Eine informierte Entscheidung treffe ich nur, wenn ich weiß, was das Produkt kostet, wie viel günstiger das dann durch die App ist.
Das heißt, in diesem Fall sind wir der Meinung, dass der Preis mit angegeben sein müsste in dem Prospekt beispielsweise.
Genau, und das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also bisher gibt es da keine Rechtsprechung meines Wissens dazu.
Aber grundsätzlich ist es ja in Ordnung. Also ich muss ja Preise nicht unbedingt angeben. Ne? Also ich kann ein Prospekt machen und darauf schreiben, bei mir gibt es folgende
Produkte. Genau, bei mir gibt es Nudeln und Gurken.
Ja.
Okay. Wunderbar.
Das geht. Aber wir sind der Meinung, dass sobald ich da schreibe, die gibt es hier bei mir 50 Cent billiger, dann muss ich auch schreiben, was sie eigentlich kosten.
Genau, das ist die Meinung, die wir vertreten momentan. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was das Gericht entscheiden wird. Es gab vor vielen Jahren mal eine Entscheidung, die ging aber nur darum zu sagen, es muss kein Preis generell angegeben werden. Ich darf ganz ohne Preis werben. Aber jetzt hier in diesem Zusammenhang, ja, es ist spannend. Ich weiß es nicht, wie es ausgeht. Aber es gibt eine Entscheidung vom obersten Europäischen Gericht und das oberste Europäische Gericht, der EuGH, sagt, in dem Moment, in dem ich meine geschäftliche Entscheidung treffe, muss ich informiert sein. Ich muss eine informierte Entscheidung treffen können. Und die Entscheidung, wie gesagt, ist, dann, wenn ich sage, ich fahre da jetzt hin, ich fahre da jetzt 30 Kilometer in den Laden, um nach dem Produkt zu gucken. Die Entscheidung ist nicht das Kaufen, sondern schon, ich gehe in den Laden.
Okay, bin ich auch sehr gespannt. Aber das war noch nicht alles. Es gab da noch ein anderes Problem mit Apps und Preisen.
Ja, tatsächlich. Also wenn ich in einem Prospekt, der allen Verbrauchern zugänglich ist, also nicht nur innerhalb der App auf dem Smartphone, sondern in einem Prospekt für alle Verbraucher für ein Produkt werbe und nur den Preis angebe, den der App-Kunde zu zahlen hat. Also wenn du eine App hast, zahlst du 5,50 Euro für das Produkt und nicht sag, was der Normalkunde zu zahlen hat, dann ist es natürlich auch nicht korrekt. Ich muss ja als normaler Kunde ohne App auch wissen, was das Produkt kostet. Und das ergibt sich ganz normal aus der Preisangabenverordnung. Ich muss den Gesamtpreis angeben. Der Gesamtpreis ist halt der Preis, der gegenüber allen Verbrauchern verlangt wird. Und okay, nicht nur der Preis, der gegenüber einer bestimmten Personengruppe verlangt wird.
Genau, und da würde es auch nicht reichen, wenn da stehen würde, irgendwie App-Kunden sparen 20%, kosten nur 3 Euro. Dann kann ich mir ausrechnen, was nicht
genau.
App-Kunden, das reicht auch nicht. Ne?
Genau, nein, das reicht nicht. Mhm. Sondern dann muss mein Preis angegeben werden als Nicht-App-Kunde, den muss ich erfahren. Und es muss zum Beispiel jetzt auch, wenn es jetzt irgendein Produkt ist, das nach Kilo verkauft wird, Zucker oder sowas, oder nach 500 Gramm verkauft wird, muss auch der Grundpreis noch angegeben werden.
Für die Nicht-App-Nutzer.
Sowohl die App als auch die Nicht-App-Nutzer, jeweils für den Preis.
Okay, ich denke, da passiert gerade relativ viel. Ne? Da findet recht viel Wildwuchs statt, ist mein Eindruck.
Ist sehr spannend gerade, ja. Wir haben viele Beschwerden in der Richtung.
Ja, und deswegen auch so ein paar Verfahren. Und zwei davon haben wir jetzt hier mal exemplarisch aufbereitet. Mehr findet man dann noch bei uns auf der Internetseite. Ach so, nee, ganz kurz noch. Wie ist da der Verfahrensstand? Was haben wir denn gemacht bei Edeka? Wir haben abgemahnt, geklagt. Gibt es da schon ein Urteil?
Nein, nein, das Urteil, das dauert noch ein bisschen. Wir haben abgemahnt und wir haben Klage eingereicht. Und ja, keine Ahnung, ist es noch kein Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt worden. Es wird noch ein bisschen dauern.
Okay, ja, wir berichten, wenn es da was zu berichten gibt, auf jeden Fall hier oder auf der Webseite. Okay, einen anderen Fall hatten wir noch mitgebracht. Das ist etwas, was wir uns jetzt hier auch in Stuttgart zur Vasenzeit, zur Festzeltzeit, aber vielleicht auch in anderen Regionen dann hin und wieder mal beschäftigt. Ne? Das sind so ja Reservierungen in Festzelten, sage ich mal als Überschrift. Ne? Wenn ich da hingehen will und feiern will, dann muss ich da üblicherweise was reservieren. Soweit so gut, oder?
Genau, also die Beschwerden haben uns tatsächlich zum Frühlingsfest erreicht. In Stuttgart gibt es das Frühlingsfest und es gibt den Wasen im Herbst, aber beides Mal wird in großen Bierzelten gefeiert, was ja auch schön ist. Und die Anbieter ermöglichen, die Festzeltbetreiber ermöglichen den Kunden, Karten für die Tische zu bestellen. Auch das ist völlig legitim und wichtig, denn sonst könnten sie den Ansturm auf ihre Festzelte ja auch überhaupt nicht bewältigen. Unser Problem an der ganzen Sache ist eigentlich nur, dass die Festzeltbetreiber einmal relativ hohe Pauschalen für die Zusendung der Verzehrgutscheine und der Bändchen, die man sich ums Handgelenk machen konnte, verlangt haben. Also zum Teil 17 Euro für die Zusendung von einem Brief, ein bisschen viel. Oder Bearbeitungsgebühren von 15 bis 17 Euro verlangt haben dafür, dass dann die Bestellung des Tisches bearbeitet wurde, der Reservierung. Und wir halten diese Reservierungsgebühren, Bearbeitungsgebühren, Versandkostenpauschalen nicht für zulässig.
Weil also keine Gegenleistung sozusagen.
Genau,
da
ist, es ne? ist ja mein eigenes Interesse als Anbieter, dass ich hier die Reservierung des Tisches anbiete und dann noch zusätzlichen Arbeitsaufwand mir bepreisen zu lassen oder zu holen dafür, dass ich die Reservierung dann ausführe, die ich zur Verfügung stelle. Das geht nicht. Das ist so eine Preisaufspaltung, das geht nicht. Und das haben wir abgemahnt.
Und dann gibt es auch immer wieder die Frage, was Verzehrgutscheine angeht, ne? Weil häufig werden Reservierungen, glaube ich, dann auch nur mit Verzehrgutscheinen in Kombination angeboten.
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich kann Verzehrgutscheine verkaufen, ich kann auch einen Mindestverzehr beanspruchen, nur wo bei uns dann Zweifel an der Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit entstehen ist, wenn dann diese Mindestverzehrgutscheine von so einem Festzelt, da geht es nicht um wenig Geld, da geht es dann von so einem Tisch um 150, 250, 350 Euro Mindestverzehrgutscheine. Und was passiert, wenn derjenige, der das gekauft hat, aus irgendwelchen Gründen, sei es ein Unfall auf der Strecke oder die Stuttgarter S-Bahn fährt mal wieder nicht pünktlich, nicht zu seinem Biertisch kommt und nicht verzehren kann? Und dann haben die alle in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen die Klausel drin gehabt, dass dann der Mindestverzehr verfällt. Mhm. Der Gutschein ist kaputt.
Ist nicht rechtens?
Nein, das kann nicht rechtens sein. Und das haben wir abgemahnt. Es kann nicht rechtens sein, dass ich dann keine Möglichkeit kriege, diesen Mindestverzehr zu einem anderen Termin nachzuholen oder aber auch hier irgendwie einen Ausgleich zu erlangen. Einfach verfallen lassen kann in unseren Augen nicht richtig sein.
Und was wäre dann eine Lösung? Kann man dann sagen, okay, dann lasse ich mir das wieder auszahlen oder?
Zum Beispiel, dass es eine Auszahlungsmöglichkeit gibt oder dass es einen Ersatztermin einem gegeben wird. Gut, jetzt dieser Frühlingsfest ist jetzt halt nur innerhalb von 2 Wochen. Da war es innerhalb von 2 oder 3 oder 4 Wochen. Ja, vielleicht im nächsten Jahr mit einem gewissen Abschlag dann eingelöst werden kann. Aber einfach ersatzlos verfallen zu lassen, halten wir nicht für richtig. Und wir haben relativ viele Festzeltbetreiber im Hinblick auf die vorliegenden Beschwerden auch angeschrieben. Die meisten haben es eingesehen, haben gesagt, okay, nee, stimmt, das ist irgendwie nicht verbraucherfreundlich, das müssen wir ändern, haben auch die angeforderten Unterlassungserklärungen abgegeben und wollten das ändern und haben das geändert. Bei 2 Anbietern lassen wir es gerade gerichtlich klären.
Okay, ja, wunderbar. Finde ich auch sehr spannend. Der nächste Wasen kommt bestimmt, dann kann man da ja nochmal drauf achten. Aber auch, wie gesagt, nicht nur in Stuttgart, sondern auch in anderen Regionen sicher auch ein Thema. Ja, Gabi, vielen Dank bis hierhin.
Bitteschön.
Ja, also zu den ganzen Themen, die wir hier besprochen haben, die irreführenden Preiswerbungen oder auch solche Reservierungsregelungen, da haben wir ein paar Informationen bei uns auch auf der Webseite. Die finden Sie wie immer verlinkt in dem Artikel zu dieser Folge unter www.vz-bw.de/podcast. Bei ja, Fragen, Anregungen, Kritik senden Sie uns gerne eine E-Mail an online@vz-bw.de und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns, hören Sie das nächste Mal wieder rein, empfehlen Sie uns weiter, lassen Sie gerne eine Bewertung da. Bis dahin, tschüss. We'll be right back.